Es geht weiter mit einem Vortrag von Frau Doktorin Mona Berloff, die Geschichte, neuere Geschichte, neueste Geschichte, Philosophie, Politikwissenschaft studiert hat, zu einem Frankfurt am Main und promoviert hat und deren Forschungsbereich ist ein Buch über Geschichte, Handelswirtschaftsgeschichte, Wissensgerechtigkeit. Sie wird heute über kulturelle Räume im Spiegel des Verlagsimperiums und Buchangebots Johann Thomas von Trattas in den südöstlichen Ländern der Habsburger Monarchie überführen. Bitte.
Vielen herzlichen Dank für Ihre freundliche Vorstellung und ich bedanke mich auch für die Einladung zu dieser schönen Tagung und danke Herr Kürer-Bielach und Herr Schaar für die Organisation dieser inspirierenden Veranstaltung. Ich möchte zu Beginn noch die Genese dieses Vortrags erklären. Also ich arbeite in meinem Habilitationsprojekt zum Wandel der Buchmärkte der Habsburgermonarchie in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Und man kann da sehen, dass in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts diese Märkte ganz stark importabhängig sind. Aber unter den maria-theresianischen Reformen findet dann die Entwicklung hin zu einem auf die Habsburgermonarchie ausgerichteten, eher internen Buchmarkt statt. Und der weist trotz der Heterogenität dieser Länder recht zentral ausgerichtete Strukturen der Buchdistribution auf, die ich heute nachverfolgen möchte. Untersuchen möchte ich dies am Beispiel des einflussreichsten Verlegers seiner Zeit, nämlich Johann Thomas Trattner von in Wien. Sie sehen hier ein Porträt, von vielen anderen gibt es keins. Also wundert es sich nicht, wenn es etwas porträtlos ist, dieser Vortrag. Sein Medienimperium findet in der Forschung zwar immer wieder punktuell Aufmerksamkeit und ein jüngerer Sammelband unterstreicht es aber auch, dass es eben gerade zu einer verbindenden Perspektive noch unendlich viel Aufholbedarf gibt, nämlich zu Trattners Handelstätigkeiten in Hermannstadt oder Temeschwar existiert bislang keine Forschung. So richten Monographien wie die von Ursula Giese aus den 60er Jahren oder von Ingeborg Jacklin zu seinem Schulbuchverlag den Blick kaum über die Gebiete der österreichischen Alplande selbst hinaus. Mein Vortrag vielleicht von daher eher einem Werkstattbericht und ich möchte besonders einige zukünftige Forschungsperspektiven aufzeigen. Im Folgenden sollen auf drei Ebenen, die Sie hier auch sehen, kulturelle und wirtschaftliche Räume in den südöstlichen Ländern der Monarchie im Spiegel des Verlagsimperiums Trattners in den Blick genommen werden. Erstens, der aus Ungarn stammende Trattner hatte 1748 die Jahnsche Universitätsdruckerei in Wien übernommen. Er wurde 1751 zum Hofbuchhändler und 1754 zum Hofbuchdrucker ernannt und in späteren Jahren geadelt. Sein Verlag zählte bis zu seinem Tod 1798 zu den größten des mitteleuropäischen Raums. Sein Großunternehmen am Wiener Graben vereinte bald Verlag, Buchbinderei, Buch- und Kupferdruck, Schriftgießerei und Korrektorat unter einem Dach, also das alles, was man heute weit verstreut im Verlagswesen findet. Hinzu kam ein öffentliches Lesekabinett sowie eine Papiermühle. Ein Großunternehmen dieser Größenordnung beeindruckte selbst Friedrich Nicolai, der ansonsten so vorurteilsbeladen durch die österreichischen Länder reiste. So hob er in seinen Reisebeschreibungen zweifelsohne beeindruckt fest, dass man nirgends in Deutschland so wichtige Anstalten dieser Art zusammenfinde, wie die des Herrn von Trattner sind. Über Wien hinaus etablierte Trattner ein Filialnetzwerk, das von Freiburg in Breisgau über Prag nach Akram bis nach Hermannstadt reichte und diese Karte ist recht behelfsmäßig und verdeutlicht den Forschungsbedarf, das noch genauer nachzeichnen zu können. Die Ausdehnung seiner Firma wird auch schön an einem seiner späteren Signete deutlich und man sieht hier eben vier Kronen, also drei Kronen der Monarchie. In früheren Signeten sind das zwei, dann drei, dann vier Kronen und der Reichsadler trägt die Devise Altius Labore et Favore. Im November 1784 veröffentlichte Trattner einen Plan für die generelle Verbreitung von Literatur in den Habsburger Territorien. Er beabsichtigte, Nachdrucke von über 200 Titeln von 60 Verlegern außerhalb der Monarchie zu veröffentlichen, was er mit der Notwendigkeit begründete, dass der Bildungsstand mit einer größeren Verfügbarkeit billiger Drucke erhöht werden müsse. Wir sehen hier also ganz deutlich, dass sein Plan auf die Etablierung eines Habsburg-zentrierten Marktes durch Nachdruck besonders von Autoren Mittel- und Norddeutschlands fokussierte. Wie Christoph Martin Wieland lakonisch zu Trattners Plänen anmerkte, beabsichtigte dieser wohl, eine Universalmonarchie seiner Bücher in Österreich zu errichten. Trattners Kataloge zeigen, dass er ein umfassendes Sortiment an fremdsprachigen Werken anbot, zu denen viele klassische Werke der Aufklärungsliteratur zählten. Wir sehen aber auch, dass es viele Übersetzungen aus dem Französischen sind und weiter dann, dass es dann Nachdrucke von deutschen Ausgaben sind. Und hier ist ein exemplarischer Katalog, der aber nicht nur für seine Buchhandlung in Wien konzipiert war, sondern in all seinen Niederlassungen erhältlich sein sollte. Dass Trattner gerade in den 1780er Jahren einen Plan zur großflächigen Literaturversorgung in der gesamten Monarchie konzipierte, fällt strategisch direkt mit der Entwicklung seines Firmengeschäfts zusammen. Und das, ich kann darauf auch später noch eingehen, man sieht schon so, dass in den 70er Jahren das, sein Verlag, also die Produktion einbricht, aber in den 80er Jahren ist durchaus durch diese Expansion wieder etwas hinaufgeht. Bereits in früheren Jahren hatte er sein Geschäft über Wien hinaus ausgeweitet und Niederlassungen in den südöstlichen Metropolen der Monarchie gegründet. Ab 1754 in Görz, 1756 in Triest, 1773 in Varasht und mit dem Umzug dieser Druckerei ab 1776, wie wir schon gesehen haben, in Akram. Der nächste Schritt der Expansion sollte für den ungarischen und siebenbürgischen Buchhandel weitreichende Folgen haben. Im Februar 1782 ersuchte Trattner Josef II. Unter Verweis auf seine ungarische Abstammung in Pest eine Buchdruckerei, Schriftgießerei und Buchhandlung eröffnen zu dürfen. In Pressburg, Raab, Hermannstadt und Temeswar beabsichtigte er, Buchhandlungen zu eröffnen. Trotz des lokalen Widerstandes, auf den Trattners Pläne bei seinen lokalen Kollegen stießen, wurde seinem Gesuch bis auf das Privileg der Schriftgießerei stattgegeben. Über Trattners Enkelsohn und die Geschäftsweiterführung durch ungarische Verwandte blieb Peschter Handlung bis 1867 bestehen und war eine der bedeutendsten Druckanstalten für ganz Ungarn. Strategisch hatte Trattner mit der Bewilligung seines Gesuchs 1783 eine ausgedehnte Reise durch Ungarn und Siebenbürgen unternommen. Mit zu dieser Zeit 16.000 Bänden gehörte seine Bibliothek zu den größten im regionalen Bereich. Der Besuch Trattners sollte auch weitreichende Bücher künftig an Druckenteil begründen. Aber dazu fehlt bislang auch noch weitergehende Forschung. Dass Trattner in Hermannstadt keine eigene Buchhandlung eröffnen konnte, war dadurch begründet, dass der Buchmarkt hierzu wenige Jahre zuvor in Monopolstellung durch Martin Hochmeister besetzt worden war, dem 1778 nach seiner Konversion zum Katholizismus ein entsprechendes Privileg erteilt worden war. Und deshalb freue ich mich auch ganz besonders, dass die Lesung von ihm, Frau Czerny, morgen in Hochmeisters ehemaligen Firmenhaus stattfinden wird. In dem Hermannstädter Handelsschematismus finden wir das Buchgewerbe genau in Zahlen erfasst. Und man sieht hier in der rechten Spalte, dass es zwei Buchhändler in den 90er Jahren gab. Aber langfristig konnte Hochmeister sein Monopol aufrechterhalten, weil die andere Buchhandlung von Gensemeyer und Kollegen schuldenbedingt bald wieder schließen musste. obwohl sich Trattner somit nicht als eigenständiger Händler in Hermannstadt etablieren konnte, schmälert dies keineswegs seinen Einfluss. Vielmehr war es oft eine bewusste strategische Entscheidung, denn er konnte sein Firmenbuchangebot in Kommission bei Hochmeister vertreiben und konnte wiederum dessen Angebot in Wien und an anderen Orten auch absetzen. Und Trattner wählte an verschiedenen Orten den Kommissionshandel. Beispielsweise ist das auch in Brixen sehr gut nachzuvollziehen. Das Hochmeister sein eigenes Renommee mit den Geschäftsbeziehungen zu Trattner erhöhen wollte, zeigt sich auch daran, dass er Trattners Signet immer wieder für seine eigenen Publikationen verwendete, etwa für das Schulbuch Verbesserte Anleitungen zur deutschen Sprachlehre. Und diese Praktik wurde 1790 auch von seinem Sohn fortgesetzt, aber war natürlich nicht erlaubt. Und zweifelhaft war Trattners Aufstieg nur durch massive obrigkeitliche Protektion durch Maria Theresia möglich. Der Verlag, nicht nur administrativen Schrifttums, spielte bei der Integration neuer Provinzen in die Monarchie, wie beispielsweise das Temeschwarer Banat, eine essentielle Rolle. Ebenso war Trattner mit dem Verlag der Schulbücher auf Deutsch und einem Großteil der Landessprachen für die gesamte Monarchie betraut. An den Orten, an denen Trattner das Privileg einer eigenen Buchhandlung und gegebenenfalls Druckerei erhalten hatte, investierte er in die Segmente landesspezifischer Publikationen, wobei es sich zu großen Teilen jedoch um administratives Schrifttum handelte, wie Regierungsverordnungen, Formulare und Kalender. In Triest war als Freihafen der Bedarf an administrativem Schriftgut hoch. Insgesamt ist auffällig, dass aufwendige Drucke von Trattner nicht in den lokalen Druckereien vor Ort verlegt wurden, sondern in Wien erschienen. Prägnante Beispiele slowenischer Autoren illustrieren dies. So erschien ein Buch des renommierten Arztes Johann Baptist Michael Saga über die Schafseuche bei Trattner in Wien direkt. Und ebenso das erste Handbuch zur slowenischen Dichtung, verfasst von Marco Polin, wurde direkt in Wien verlegt. Und nicht zu vergessen ist schließlich Jurgi von Vega, der erfolgreiche Mathematiker, Ingenieur und Militärstratege, wobei natürlich hervorzuheben ist, dass er seine Karriere auch selbst in Wien vollzog. Im Falle Siebenbürgens wurden behördliche Drucke wie auch Zeitungen von den lokalen Vertretern des Buchgewerbes vorgenommen. Trattner publizierte vor allem landeskundliche Werke, die für das Lesepublikum der gesamten Monarchie konzipiert waren. So auch das historische Werk Silvesters Josefs von Hohenhausen und Hochaus, die Altertümer Daziens in dem heutigen Siebenbürgen. Eine weitere Publikation mit wichtigem regionalen Bezug stellte Trattners Druck von Adam Schönos Schrift über die ärztlichen und politischen Anstalten bei der Pestseuche da, und Schönow war selbst Protomedikus Siebenbürgens gewesen. Martin von Hochmeister selbst brachte die Schwierigkeiten, denen der Buchhandel in Siebenbürgen unterlegen war, in der von ihm herausgegebenen Siebenbürger Quartalsschrift 1790 auf den Punkt. Die Distributionswege waren beschwerlich und die Frachtkosten wuchsen oft ins Unermessliche. Darüber hinaus begründete er das intellektuelle Erwachen Siebenbürgens, dem es noch zu zögerlich gegenüberstehen. Die genannten Gründe, wie der schwache Handel, könnten, ich zitiere, die Zurückgezogenheit der Siebenbürgner, die sich in dem Sonnenscheine der Aufklärung zwar gerne wärmen, aber nur schüchtern selbst den Flug zu dem Schriftstellerfundamenten wagen, noch mehr erklären. Es ist davon auszugehen, dass Trattner aufgrund seiner privilegierten Stellung am Hof von Zoll- und Mautbefreiung profitierte und damit monarchieweit kostengünstig expedieren konnte. Er bediente sich weitreichender Werbemittel, um seine Publikationen zu vertreiben. So war der Anleitung zur gründlichen Kriminalgerichtsordnung von 1789 eine Subskriptionsliste beigefügt, in welchen seiner Filialen und bei welchen Kommissionären das Werk zu beziehen sei. Die Ausmaße seines Medienimperiums, das alle wichtigen Zentren der Monarchie umfasste, tritt damit deutlich vor Augen. Ähnlich ließen sich Pränumerationslisten anführen, die Trattner zur Vorfinanzierung von Publikationen führte. Jedoch erwies sich sein Unternehmen auch nicht in allen Bereichen als Erfolgsgeschichte, da ihm nicht in allen gewinnträchtigen Sparten der Eintritt in den Markt langfristig gelang. In Städten, in denen Trattner einer starken lokal ansässigen Konkurrenz ausgesetzt war, konnte er wie in Innsbruck seine Verlagstätigkeit langfristig nicht durchsetzen und gab hier in den frühen 1790er Jahren seinen Betrieb wieder auf. In Pest konnte er nicht zuletzt durch die Beteiligung seiner ungarischen Familienangehörigen trotz der hohen städtischen Konkurrenz im Buchgewerbe sich eine einflussreiche Stellung sichern. Es ließen sich zahlreiche Beispiele obrigkeitlicher Protektion erfolgreicher Kaufmannsfamilien im 18. Jahrhundert anführen. Jedoch war die Förderung, die Trattner unter Maria Theresia und eingeschränkt noch unter Joseph II. Genoss, wohl singulär. Vor allem die Unterstützung seiner monarchieweiten Geschäftsexpansion unterstreicht die Bedeutung, die der Buchdruck gerade für die Herrschaftssicherung in den neuen Provinzen hatte. Durch Spezialisierung auf nicht-lateinische Drucke gelang es jedoch einem weiteren Drucker und Verleger zu einem einflussreichen Konkurrenten Trattners aufzusteigen. Dem Wiener Joseph von Kurzböck gelang es, Privilegien zu erhalten, hebräische und griechische Lettern zu schneiden und Drucke für die in den habsburgischen Ländern lebenden Juden und Griechen herstellen zu dürfen. Weitaus bedeutender war jedoch ein erstes Privileg, das sich Kurzböck in Konkurrenz gegenüber Trattner sichern konnte. Dieser hatte mit größtem Aufwand mit zahlreichen Eingaben versucht, das Privileg auf die illyrische und kyrillische Buchdruckerei zu erhalten, wobei sich jedoch schließlich Kurzböck durchsetzen konnte. Und hier ist ein Beispiel, wie verstreut solche Archivfunde sind. Also das ist ein Zufallsfund, den ich in Leipzig in der Deutschen Nationalbibliothek gemacht habe, wo eben diese Konkurrenz um dieses Privileg ganz sichtbar wird zwischen Trattner und Kurzböck. Die Förderung der kyrillischen Drucke wurde auch aus marktökonomischen Interessen obrigkeitlich gestützt, da besonders Kirchen- und Schulbücher in kirchenslawischer, slaweno-serbischer und rumänischer Sprache mangels eigener Druckmöglichkeiten zu hohen Preisen eingeführt wurden. Dieser verlorene Marktbereich erklärt, weshalb Trattners umfangreiche Kataloge nur selten nicht-lateinische Schriften verzeichneten. Die Marktstrategien Kurzböcks und die Verbreitung seiner illyrischen und kyrillischen Druckwerke, gerade im Bereich des Schulwesens, wären ein weiteres reiches Feld, das noch einer vertieften Untersuchung harrt. Anstelle einer sauber gezogenen Schlussfolgerung lässt mein Vortrag also eher viele offene Forschungsfragen zurück, womit ich zu einem Ausblick kommen möchte. Die Einschränkungen, die der Fernhandel durch merkantilistische Reformmaßnahmen erfuhr, machte erst den Aufstieg eines Großverlags wie Trattners ab der Jahrhundertmitte in der Habsburger Monarchie möglich. Nicht nur seine Praxis des Nachdrucks, vor allem die starke obrigkeitliche Protektion und administrative Auftragswerke förderten die Herausbildung eines Habsburg-zentrierten Marktes, mit dem zugleich auch eine eigene literarische Identität, zumindest in den österreichischen Ländern, gestützt wurde. Hinsichtlich des Buchangebots wurde deutlich, dass sich neben Aufklärungsliteratur das Gros des Marktes weiterhin durch religiöse Erbauungs- und Predigtliteratur bestimmte, wobei auch nach wie vor die lateinische Sprache in den ungarischen Ländern länger als in anderen Landesteilen dominierte. Ausblickend möchte ich einige Perspektiven festhalten. Die Publikation meines heutigen Beitrags möchte ich durch vertiefte Archivarbeit hier in Sibiu und in der ungarischen Nationalbibliothek fundieren. Weiters plane ich in fernerer Zukunft eine Monographie, die sich der Person Trattners und seinem beeindruckenden Verlagsimperium widmet. Angemessen können die aufgezeigten Perspektiven aber wohl nur in einem größeren Verbundsprojekt zusammengeführt werden. An einem solchen Projekt zur Central European Book History arbeite ich mit meinem Kollegen Thomas Weinig und einem Netzwerk aus der Buchgeschichte, Literatur und Kunstwissenschaften und den Digital Humanities. Falls sich Ihre Forschungsinteressen hier anschließen, würden wir uns sehr über die Zusammenarbeit freuen. Ebenso freue ich mich über Ihre Fragen und Anregungen und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.